Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans, zu einer kleinen Überraschung würde ich sagen, zu einer Silly Season Sonderfolge. Und ich sag mal so viel, es ist Teil 1 des Überraschungspakets zur Silly Season. Und ja, ich sag erstmal so, auch hallo Marc, wie erlebst du denn die aktuelle Silly Season der Formel 1 Saison 2026?
Ja, es gibt gar nicht so viele News, ne? Also ich habe so das Gefühl, es werden wirklich, also wenn man so mal irgendwie einfach durch Instagram scrollt oder einfach mal so bei News-Seiten schaut, da werden wirklich Gerüchte überall hergezogen und so, aber an den meisten ist nichts dran und wirklich passiert ist ja eigentlich noch nichts, muss man da fairerweise sagen. Ja, deswegen auch als kleine Vorab-Info, wir werden jetzt hier, wenn wir spekulieren, werden wir das natürlich klar sagen, dass wir das denken oder so. Ne? Wir werden jetzt auch nicht auf jedes Gerücht eingehen, weil die meisten davon sind wirklich Quatsch. Das, was wir sagen, das basiert dann meistens wirklich auf dem, was wir von den Formel 1 Insidern berichtet haben, also was man auf der offiziellen Formel 1 Website lesen kann, was da von den Kolumnisten, Reportern, was auch immer berichtet wird, die auch wirklich von der Formel 1 sind, im Paddock unterwegs sind, mit den Teamchefs selbst sprechen und dann darüber schreiben. Also das sind wirklich, also das sind quasi die besten Informationen, die man haben kann. Außer wenn ein Team selbst was ankündigt, aber das ist, wie gesagt, jetzt noch nicht wirklich passiert. Das heißt, wir werden wirklich immer nur auf diese Informationen Bezug nehmen. Das heißt, wenn wir über Gerüchte reden, dann scheinen die auch ein bisschen Hand und Fuß zu haben, wenn die daherkommen. Aber ja, wie gesagt, es ist noch nicht so viel Spektakuläres passiert.
Ich würde sagen, wir machen auch eine kleine Zwischenbilanz pro Team. Und wenn pro Team eben es Gerüchte gibt, werden wir diese detaillierter aufgreifen, auch wenn das möglicherweise schon andere Teams inkludiert, ne? Aber ich denke, das ist am sinnvollsten, dass wir da eine kleine Bilanz machen. Und unser altbewährtes System anhand der Konstrukteurswertung gehen wir von den in dem Fall besten Plätzen zu den schlechtesten. Ne? Dann kommen wir gleich in die großen Teams rein. Und ja, fangen auch direkt an und reden ein bisschen über Mercedes, über die erste Saisonhälfte, nenne ich es jetzt mal. Ich sag mal so, Mercedes hat grundsätzlich die Erwartungen erfüllt, als bestes Team, als erster bei den Konstrukteuren. Allerdings muss ich sagen, was die Fahrer angeht, hat sich da nicht zumindest meine Erwartungen bewahrheitet, denn ich war natürlich von ausgegangen, Russell macht das Ding, aber man konnte dann doch sehen im Laufe der Saison, am Anfang der Saison habe ich noch gesagt, okay, Russell ist der stärkere der beiden, ja, aber jetzt muss man schon deutlich sagen, Antonelli mit 6 Siegen zu 2 Siegen, um ins Verhältnis zu setzen zu George Russell, das ist schon eine klare Sprache.
Ja, und das ist jetzt auch, also man sieht halt auch, dass die Form genau das auch widerspiegelt. Also es ist jetzt nicht mal, dass man dann am Ende immer sagt, boah, war jetzt überraschend, dass Antonelli die Nase vorne hatte oder jetzt hatte er Glück oder da hatte er die beste Strategie, sondern ich finde, an den meisten Rennwochenenden vom ersten Training freitags aus sieht er einfach besser aus im Auto.
Das stimmt schon,
Ja, das ist bei Mercedes so wirklich die größte und ich würde auch sagen einzige Überraschung so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, man hat Mercedes ja schon so als Favorit gesehen, als es in die Saison ging. Am Anfang hat es mich vielleicht ein bisschen überrascht, wie weit sie doch vorne waren, weil das schien mir doch sehr, sehr weit. Das ist jetzt so ein bisschen abgeflacht. Also ich habe das Gefühl, die anderen Teams der Top 4 haben so ein bisschen aufgeholt, aber trotzdem ist Mercedes die klare 1. Und Silly Season-mäßig gibt es da, glaube ich, auch nicht viel zu rütteln bei Mercedes. Also Kimi performt unglaublich gut, bestes Auto, aktuell einer der besten Fahrer im Feld von der Form her, vielleicht sogar der beste Fahrer aktuell, würde ich sogar sagen, macht keine Fehler, ist noch relativ jung, wurde extra dafür geholt, geht voll auf, ne? Also da muss man wirklich sagen, Toto Wolff wirklich, also ja, Glücksgriff, ey. Ich meine, er hat's ja gesehen, ne? Also wirklich
das,
hat er
das Auge dafür geführt, Antonelli hat er bewiesen, ne? Das muss man zugestehen.
Genau, auch da nochmal kleiner Tipp, wer Netflix hat, es gibt eine Doku drüber, wie Kimi Antonelli zu Mercedes gekommen ist. Ich glaube, wie hieß es denn?
Ich habe es noch nicht gesehen, da ich jetzt aber wieder Netflix habe, werde ich das
mal dringend
nachholen. Ja. War auch nur so, glaube ich, 90-minütige Film.
Genau, ja, genau. Ich glaube, es ist nicht irgendwie eine Short-Series, es ist, glaube ich, wirklich nur so ein Film, quasi eine Doku. Kann man sich schön an einem Tag angucken. Ich weiß gar nicht. The Seed heißt es. Ja, genau, weil es da darum ging, wie er zu Mercedes gekommen ist. Ist gerade jetzt, glaube ich, relevant wieder, sich das ein bisschen anzugucken. Sehr cool. Kriegt man auch ein bisschen Eindruck von Kimi Antonelli, wie er so als Person ist, auch von seiner Familie. Kommt ja aus einer Racer-Familie. Und ja, also ich glaube, Silly Season gibt es bei Mercedes nichts. George Russell wird jetzt auch bestätigt, dass er bleibt. Ich glaube, das ist auch einfach um Zeichen, also um da jeden... Finde
ich persönlich überraschend so früh. Ich hätte durchaus erwartet, dass Russell noch ein Teil großer Spekulation wird bei Mercedes. Aber ja, ist ja der richtige Schritt, um ihm auch Vertrauen zu geben. Ne? Ich meine, was Russell braucht wieder, ist Selbstvertrauen, das Vertrauen des Teams. Und ich glaube, das hat man damit gemacht. Zeigt sich eben nur, ob er halt wirklich die klare Nummer 2 in Zukunft wird. Oder er nochmal eine Rolle spielt Richtung WM-Titel, ne? Weil ich glaube schon, dass das ein Anspruch ist. Aktuell ist er die Nummer 2.
Ja, das stimmt. Aber also mich hat es nicht überrascht, muss ich sagen, weil Kimi Antonelli performt halt so gut. Was willst du denn als Mercedes mehr? Du hast das beste Auto, es sieht so aus, als ob du Konstrukteursmeister wirst. Russell ist ja jetzt auch nicht so wie in den letzten Jahren der zweite Red Bull-Fahrer, wo man so sagen muss, boah, den muss ich jetzt austauschen. Also wenn er jetzt wirklich, wenn das der Stand ist, auf dem er ist, dann ist er halt der klare Nummer-2-Fahrer, aber halt ein sehr guter Nummer-2-Fahrer. Und warum, also weil Kimi ist gesetzt, warum sollte man Russell nicht verlängern? Weil das Einzige, was man sich halt überlegen könnte, ist halt Max Verstappen zu holen. Aber tut das Kimi auch langfristig für die Karriere gut?
Das ist es. Ich glaube, ein aufstrebender Antonelli hat nicht den Anspruch, eine Nummer 2 neben den Max Verstappen zu sein.
Genau, und das ist das. Da bringst du Unruhe ins Team und im besten Fall für Mercedes jetzt gedacht, ist Antonelli einfach in dem Auto besser als Max Verstappen. Max Verstappen ordnet sich als Nummer 2-Fahrer unter. Ganz unwahrscheinlich, sehe ich nicht. Nee,
das wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren so. Und wenn Kimi Antonelli dann zurückstecken muss und seine Karriere sich vielleicht nicht so entwickelt, weil halt Max Verstappen der klare Nummer 1-Fahrer dann wird, ist auch nicht gewollt, sage ich jetzt mal. Letztes Jahr waren diese Gerüchte noch größer, weil da konnte man nicht absehen, wie stark Kimi Antonelli in einem Championship-Auto performen wird. Aber dieses Jahr, also ich finde es absolut nachvollziehbar, George verlängert, Kimi ist da safe, auch ich glaube langfristig safe. Deswegen bei Mercedes Happy Days aktuell.
Als zweiter Fahrer hat Russell eine Top-Bilanz, als ursprünglicher erster Fahrer nicht. Aber ja, trotzdem, aus Mercedes-Sicht machen sie alles richtig. Und von daher, dieses Gerücht können wir also schon mal aufräumen. Was ja auch eine gute Mission ist für eine Silly-Season-Folge. Und landen bei Ferrari mit Lewis und Charles. Wo es ganz interessant ist, Qualifying-Bilanz 6-5 für Leclerc, Rennbilanz 6-5 für Hamilton. Also absolut ausgeglichen das Ganze. Bei den Punkten ist Hamilton vorn mit 169 zu 138. Und für mich ist Hamilton auch noch so mit einem kleinen Fragezeichen versehen, nochmal Richtung WM-Titel.
Ja, vielleicht.
Wenn Ferrari das will, müsste man sich vielleicht für einen Fahrer entscheiden, den man möglicherweise bevorteilt. Andererseits, so klar ist der Unterschied zwischen beiden nicht. Zuletzt hat Leclerc auch eine aufsteigende Form gezeigt. Ne? Also, Hamilton mit Sieg in Barcelona, Leclerc in Großbritannien. Also so gesehen, ich würde an Ferraris Stelle, einerseits kann ich es verstehen, wenn man sich auf einen festlegt. Andererseits kannst du die beiden auch fahren lassen. Also
Ja, und du musst ja auch überlegen, auf wen legst du. Also du musst ja dann auch aufs richtige Pferd setzen. Deswegen, das ist ja dann auch das Ding, sich einfach nur für einen zu entscheiden.
Ein Hamilton wird nicht verstehen, wenn man sich auf Leclerc festlegt. Genauso wenig wird ein Leclerc, glaube ich, das besonders finden, wenn man sich auf einen Hamilton festlegt. Von daher, Ferrari soll die beiden einfach machen lassen und dann nach Rennsituation eben vielleicht entscheiden, wer dann das bessere Ergebnis rausfahren kann, wenn mal eine Situation sein sollte.
Eben, denke ich auch. Also ich glaube, die machen das ganz gut bisher. Und auch Silly-Season-mäßig gibt es bei Ferrari eigentlich auch nichts zu berichten. Charles Leclerc hat ja jetzt erst verlängert dieses Jahr, auch Multi-Year-Contract. Und Charles Leclerc war ja schon immer Teil der Ferrari-Familie, ist von damals noch Sauber dann zu Ferrari gekommen oder Alfa Romeo vielmehr. Ich weiß gar nicht, wann. Nee, das war doch Sauber, oder? Zu der Zeit, wo er da gefahren ist.
Das war bei, Leclerc war Sauber, ja.
Ja, genau, das war, ja. Aber genau, auf jeden Fall, Charles Leclerc ist auf jeden Fall gesetzt bei Ferrari, auch für die langfristige Zukunft. Lewis Hamilton hat noch Vertrag bis Ende 2027. Am Anfang oder vor der Saison hieß es so, die letzte Saison war nicht so gut, vielleicht erfüllt er den Vertrag nicht und hört früher schon auf. Ich glaube, das können wir ausschließen mittlerweile. Also der hat zu seiner Form gefunden, jetzt auch bei Ferrari. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vorzeitig aufhört. Deswegen, der wird auch nächstes Jahr im Ferrari sitzen, denke ich. Ja. Und langfristig gesehen, Olli Bearman gehört zur Ferrari Driver Academy. Der entwickelt sich bei Haas auch gut. Deswegen würde ich sagen, Ferrari ist kurzfristig und langfristig gut aufgestellt, fahrermäßig.
Ja, deswegen, also Ferrari auch. Kein Grund für irgendwelche unnötigen Gerüchte in der Silly Season. Gehen wir weiter zu McLaren, Dritter in der Konstrukteurswertung mit 220 Punkten. Und McLaren, muss ich sagen, Anfang der Saison Katastrophe zum Teil, aber enorm gesteigert. Auch gerade Norris, Sieg in Ungarn als amtierender Weltmeister, endlich diesen ersten Sieg wieder geholt. Muss auch dazu sagen, war vorher auch schlecht möglich, ne? Dann halt so Sachen wie, wo beide nicht gestartet sind.
Ja, stimmt.
Solche Dinge. War das in China? Oder ich überlege gerade, habe ich vielleicht jetzt auch falsche in Erinnerung, aber da macht er auch ein Doppel-DNF. Eins
der ersten Rennen auf jeden Fall, ja. Also die hatten ein Doppel-Did-Not-Start einmal.
Und ein Doppel-DNF, ne? Ja.
Genau, richtig. Das in den ersten Rennen, da sah es echt düster aus. Aber McLaren ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, langsam in der Saison zu starten.
Ja, und du hattest ja mal ganz gut erklärt, die Strategie von McLaren, ne? Dass man dann mit der Zeit eben das abkupfert, was bei anderen Teams gut funktioniert. Und ich denke, auch dieser Weg wurde gegangen und somit hat man jetzt auch den Fortschritt erreicht, den man aktuell hat. Ich meine, Dritter in der Konstrukteurswertung. Es ist soweit nicht auf Ferrari, wenn man jetzt noch sieht, dass sehr viele Rennen sind. Möglicherweise kann man noch viele Punkte holen. Ich sehe so ein bisschen Schwachpunkt, einen kleinen in Oscar Piastri, ohne dass ich ihn jetzt da groß kritisieren will. Der muss noch so ein bisschen sein Mojo wiederfinden, aber trotzdem. Ich habe immer Piastri immer noch so eine Art schützende Hand, auch wenn er jetzt nicht wirklich mehr ein Rookie ist. Trotzdem, ich glaube, letzte Saison hat er Hälfte der Saison überperformt. Danach ein bisschen schwächer geworden, aber trotzdem, ich glaube, der Bursche findet sich wieder. Und ich bin ja immer noch der Meinung, Norris ist halt auch ein verdammt starker Fahrer einfach.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde Piastri, so Welpenschutz braucht er nicht mehr. Ich meine, der ist jetzt schon ein paar Saisons da und hat jetzt auch schon um eine WM gekämpft. Also viel mehr Erfahrung kann man nicht sammeln. Von daher, ich sag mal so, im Vergleich zu der zweiten Hälfte letzter Saison hat er wieder ein bisschen Form aufgenommen, weil die zweite Hälfte war ja katastrophal in der letzten Saison. Aber es ist aktuell, er ist noch nicht wieder so auf dem, wo er Anfang letzte Saison war. Mhm. Ne? Weil da war er ja schon irgendwie der bessere Fahrer von verglichen mit Lando. Und oder zumindest mal gleich auf, aber ich würde sagen, in der ersten Saisonhälfte auch ein Ticken besser. Und jetzt sehe ich auch da Lando ein bisschen klarer vorne. Aber auch hier Silly Season mäßig vielleicht nicht ganz so klar wie bei Mercedes und Ferrari. Lando hat in einem Interview gesagt, nur für ein Team würde er McLaren verlassen aktuell. Er hat nicht gesagt, welches
okay,
Team.
Okay, das wäre jetzt meine Frage. Kann man,
genau, kann man jetzt mutmaßen.
Ich hätte gesagt, aber, für Haas.
Ja, wahrscheinlich. Ne? nee, aber also das Ding ist, man könnte Argumente für alle drei der Top-Teams finden. Also McLaren ist ja das vierte so, aber die anderen drei. Mercedes, bestes Auto. Ferrari, diese Brand-Reputation. Ja. Jeder will irgendwie mal in seiner Karriere für Ferrari fahren.
Und ein amtierender Weltmeister oder überhaupt ein Weltmeister zu Ferrari gab es ja öfters.
Das ist immer ein Ding. Ja, genau. Deswegen. Und Red Bull zusammen mit Max im Red Bull. Die sind sehr gute Freunde, sich im gleichen Auto mit Max zu messen. Es sind alles drei Argumente, die ich verstehen könnte. Gut, er hat gesagt, zu einem Team würde er, wenn über, also würde er überhaupt in Betracht ziehen, so. Bei Lando ist aber viel, ja, der sagt auch so viele Sachen immer mit so einem Augenzwinkern und so. Wir kennen ja Lando und er lacht dann auch so vieles weg. Wie ernst er das gemeint hat, weiß ich nicht, aber dass er sowas sagt, zeigt ja zumindest schon mal, dass er zumindest ein bisschen sich Gedanken auch drüber macht. Aber ich glaube, von McLaren Seite, werden sie natürlich versuchen, ihn zu halten. Und er hat ja auch noch Vertrag. Oscar das Gleiche. Klar, performt nicht ganz auf dem Level, wie es jetzt Lando tut. Aber ich glaube, auch da kann man noch mit ihm als Fahrer auf jeden Fall, also sollte man auch zufrieden sein mit Oscar Piastri. Aber der ist zumindest nicht so langfristig gesetzt wie Lando bei McLaren. Und ja, in der Überleitung zum nächsten Team. Es gibt nämlich auch bestätigte Berichte, dass das Management von Verstappen vermehrt mit Zac Brown und McLaren verhandelt hat. Und ich denke mal, wenn da ein Sitz freigemacht wird für Max Verstappen, wäre es wahrscheinlich eher der von Oscar Piastri.
Ja, würde ich eigentlich auch von ausgehen. Überhaupt können wir auch direkt rübergehen zu Red Bull mit Max und Hadjar. Es ist das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich das Gefühl habe, dass Red Bull einen guten zweiten Fahrer hat, der auch erst in seiner zweiten Saison durchaus gute Szenen hat. Kurzes Duell, Qualifying 8-3 Rennen, 8-3 für Verstappen, aber das ist für einen zweiten Fahrer im Red Bull eine gute Bilanz.
Und absolut, ich glaub, okay.
Hadjar hat schon einige Achtungserfolge auch gezeigt. Von daher, ich glaube, seine Zukunft ist auch relativ sicher, ne? Bei Red Bull.
Würde ich auch sagen,
was ich so mitbekommen habe. Nur halt, da ist ja wirklich Max so dieser Anker. Ich hatte auch gelesen, es gab doch mal so eine Art Option in seinem Vertrag, dass wenn er in der Fahrerwertung nicht einen bestimmten Rang hat, dass er diese ziehen kann. Und ich glaube, Red Bull versucht aktuell, ihm diese so ein bisschen mit einem längerfristigen und besser dotierten Vertrag schmackhaft zu machen, dass diese Klausel aus dem Vertrag.
Dass er die nicht zieht. Nee, ich glaube, entfernen ist, glaube ich, keine Option, dass er sie einfach nicht zieht.
Oder so.
Also ich glaube, Max Verstappen wird da, also das ist.
Ja, ich kann.
Die wird er sich nicht nehmen lassen, überlegt, diese Freiheit.
Wenn man ihn beobachtet hat, kann ich mir das auch gut vorstellen. Also der will immer eine Option für sich selber haben
und darüber bestimmen. Ich kann und jedes Team wird ihm geben. Ja, also Max Verstappen muss man auch klar sagen, auch Stand jetzt, Max Verstappen ist der Fahrer, der von allen Teams am höchsten angesehen wird. So, da sind sich, glaube ich, viele einig. Klar, Kimi Antonelli hat eine sehr, sehr starke erste Saisonhälfte gefahren. Den sehe ich aktuell quasi auf Platz 2, was Fahrerskill angeht. Aber Max Verstappen beweist halt jedes Wochenende wieder, dass er halt, auf den kannst du dich halt verlassen. Der hat über die letzten 5 Jahre so gut wie keine Fehler mehr gemacht auf der Strecke oder jetzt 6 Jahre. Ist 4-fach Weltmeister geworden, holt manchmal Siege oder Podiumsplatzierungen raus, wo du dir denkst, so, wo kommt das jetzt her? Quasi Max Verstappen, jedes Team würde ihn nehmen, glaube ich. Außer Mercedes jetzt aus genannten Gründen, da sage ich vielleicht sogar, willst du Max Verstappen nicht unbedingt da reinholen, aber jedes andere Team würde ihn holen und Red Bull muss ihn verzweifelt versuchen zu halten, weil das ist, also ohne Max Verstappen ist Red Bull auf jeden Fall nur Platz 4, da wird sie Top 3 nicht angreifen können ohne Max Verstappen und wird jetzt auch nicht ins Mittelfeld zurückfallen, aber ja, Red Bull versucht ihn verzweifelt zu halten. Max hat über sein Management schon mit McLaren gesprochen. Was ich interessant finde, eine Kombination aus Max und Lando im gleichen Team wäre cool, muss ich sagen. Sehe ich aber jetzt auch nicht so den krassen Mehrwert für Verstappen. Also, keine Ahnung, ich sehe jetzt Red Bull und McLaren nicht so krass weit auseinander. Also ich würde schon sagen, McLaren besser aktuell, aber ob dann halt wirklich so dieses Team, er kennt ja nur Red Bull, also Toro Rosso, dann Red Bull, er kennt nur die Red Bull-Familie, da mit allem zu brechen und zu gehen, dass du quasi vom viertbesten zum drittbesten Team wechselst, scheint es mir nicht wert zu sein. Deswegen, das ist auf jeden Fall eins der heißeren Gerüchte, weil es halt Max Verstappen ist, aber trotzdem noch sehr unwahrscheinlich, denke ich.
Ich finde, was halt auch in jede Legacy von einem Weltmeister gehört, ist dann halt wieder Ferrari. Ne?
Ja, das stimmt, aber da ist er ja gar nicht im Gespräch. Aber das ist ja wirklich
komplett fern, es sei denn, wenn Hamilton dann aufhört, aufgrund des Alters einfach, dass dort ein Platz frei wird. Ne? Aber ja, das ist ja aktuell wirklich nicht auf der Agenda. Ne? Deswegen brauchen wir auch nicht drüber spekulieren und würde sagen, ein Team haben wir noch in der ersten, im ersten Kapitel. Auch aus dem Hause Red Bull, nämlich die Racing Bulls mit Platz 5 bei den Konstrukteuren. 66 Punkte, Liam Lawson und Arvid Lindblad, die, wie ich finde, beide abgeliefert haben. Ja. Lawson besonders, auch nach großer Kritik, auch letztes Jahr, wie ich finde, ein extrem starkes Comeback, kann man es ja fast schon nennen, gefeiert. Und also konstant in den Punkten, oft auch auf ähnlichem Niveau im Feld. Also für mich ist das eine der Überraschungen der Saison und einfach nur konstant gute Arbeit.
Ja, also sehe ich genauso. Ich glaube, die brauchen sich beide keine Sorgen machen, sonderlich groß. In der Red Bull-Familie weiß man nie, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Also wirklich, Liam Lawson hat seine Karriere echt nochmal rumgerissen, nachdem man ja wirklich dachte so, bei Red Bull hat's nicht geklappt und dann geht's wieder zurück. Und hat er gut gemeistert, sage ich. Und Arvid Lindblad, Rookie des Jahres für mich. ohne Konkurrenz lässt sich das natürlich leicht sagen, aber auch wirklich, also jetzt als ernst gemeint, ich glaube, er macht einen sehr, sehr, sehr guten Job, ein sehr, sehr starkes erstes Jahr und ich glaube, was so den Red Bull-Nachwuchs angeht, ne, es hat sich jetzt auch gezeigt, Hedger kann sich auch in normalen Red Bull behaupten, Und Lindblad sieht gut aus, Lawson hat bei Red Bull nicht geklappt, sieht aber jetzt auch wieder gut aus in dem Team. Und wenn man jetzt auch mal so ein bisschen langfristige Zukunft schaut, in der Formel 2 haben sie aktuell Nikola Zolov auf Platz 1 des Standings der Fahrerwertung in der Formel 2. Und der gehört auch zur Red Bull Academy. Von daher glaube ich, mangelt es denen nicht an Talent gerade. Alan Permain, der Teamchef von den Racing Bulls, hat auch gesagt, Zolov ist next in line. Also da ist auch schon ein bisschen die Rangordnung quasi geklärt. Wenn irgendwo was frei wird, versuchen die denen in die Formel 1 zu holen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen für den Fall, dass Max Verstappen wechselt und sie keinen anderen Fahrer kriegen. Weil ich glaube, wenn Verstappen wirklich zu McLaren wechseln sollte, dann wäre die erste Prio von Red Bull wahrscheinlich Oscar Piastri zu holen. Würde auch Sinn ergeben. Zolov muss nicht direkt in die Formel 1. Man kann auch erstmal ein Jahr quasi Testfahrer sein, mit dem Team mitreisen, ganz viel Simulator-Work quasi absolvieren, weil als Champion darf man ja in der Formel 2 nicht im Folgejahr nochmal antreten. Vorausgesetzt, er wird wirklich Champion, ist ja noch nicht durch. Ich glaube, bei den Racing Bulls sieht's gut aus. Zwei gute Talente im Cockpit, ein Talent quasi direkt schon in den Startlöchern dahinter. Muss ich sagen, diese ganze Red Bull Driver Academy, das funktioniert richtig gut, was Red Bull sich da aufgebaut hat. Haben jetzt schon zweimal Champions da hervorgebracht, mehr oder weniger. Gut, Vettel, ja, da war, ich weiß gar nicht, das war gar nicht so richtig aus dem Academy-Programm, ne, aber so halb irgendwie. Ich glaube, da war das noch nicht ganz so gesettet, wie es jetzt ist.
Ja.
Aber Max Verstappen ist ja von Day One quasi nur Red Bull, auch nie irgendwo anders unterwegs gewesen. Ja, also ich glaube, das sieht auch bei den Racing Bulls echt gut aus für die kurz-, mittel-, langfristige Zukunft.
Für mich ist Lindblad der, der als nächstes im Red Bull landet, wenn dort ein Cockpit frei wird. Sollte man eigentlich meinen. Für Lawson ist die Tür nach oben, glaube ich, zu. Aber ja, ich finde, ich sehe ihn, weil es ja auch immer viele Spekulationen um ihn gab, ich sehe ihn so ein bisschen als zweiten Gasly, der ein paar Jahre, wenn Racing Bulls gute Ergebnisse liefert und dann vielleicht nochmal einen Step zu einem anderen Team schafft, weil, also ich sehe absolut keinen Grund aktuell, warum Lawson das Cockpit verlieren sollte, weil allein die Steigerung, die er gemacht hat, wird auch nochmal Thema, in einer anderen Folge in der Silly Season, da habe ich noch was zu, deswegen will ich da nichts vorweggreifen, aber ich sag mal so, Lawson, einfach gute Schritte nach vorn gemacht und in dem Sinne bei den Racing Bulls, ja, eigentlich ziemlich ruhig und gelassen. Ja. Würde ich sagen, sind wir durch mit Kapitel 1 und hören uns gleich in Kapitel 2 mit den 6 nächsten Teams. Kapitel 2 der heutigen Folge, unser Silly Season Rückblick bzw. Besprechung von Gerüchten in der Silly Season. Und wir landen bei Alpine, Platz 6 in der Konstrukteurswertung mit 61 Punkten. Davon hat Pierre Gasly 42 geholt, Franco Colapinto 19. Und dennoch muss ich sagen, dass ich Franco Colapinto eigentlich relativ positiv in Erinnerung habe bisher. Ja. Hat seinen Gritigon getrotzt und ja, einige ordentliche Rennen gefahren. Ne? Gasly muss man natürlich sagen, dieser erst dritte Platz, dann nicht dritte Platz, dann doch wieder dritte Platz in Monaco, ne, was natürlich ordentlich Punkte gegeben hat. Ne, das macht das die Differenz natürlich nochmal höher. Aber so an sich Alpine mit einer guten bisherigen Saison, dennoch mit absteigender Form.
Ja. Ja, das stimmt tatsächlich, ne? Gerade auch, weil die Racing Bulls so ein bisschen einfach eine aufsteigende Form haben. Mhm. Und das ja so die größten Konkurrenten sind. Aber ich sage an sich trotzdem Alpine in einer guten Position. Gerade auch, wenn man so schaut, wo die letzten Jahre waren, sich doch schön nach vorne gearbeitet. Pierre Gasly hat auch den Vertrag verlängert. Ich weiß jetzt nicht für wie lange, aber hat auf jeden Fall eine Verlängerung von Flavio Briatore bekommen, genießt da auch großes Vertrauen. Deswegen, der ist gesetzt. Colapinto lassen sie sich noch ein bisschen offen. Also ich sehe es eigentlich wie du, dass der gute Leistungen bringt und sich auch für dieses Cockpit empfiehlt. Ist aber jetzt noch nicht so bestätigt oder irgendwas von einer Vertragsverlängerung an die Öffentlichkeit gekommen. Heißt, der Sitz wackelt rein theoretisch noch. Es gab Gerüchte, dass Alonso vielleicht nochmal zu Alpine kommt. Das wäre dann sein drittes Mal bei dem Rennstall, damals ja noch Renault auch.
Warte, das wäre sein viertes Mal sogar. Er ist mit Renault Weltmeister geworden, kurzes Gastspiel bei McLaren, ist wieder zu Renault zurückgekehrt. Stimmt. Nach der Pause zu Alpine.
Ja, dann weg, okay,
im
ja,
Streit
stimmt.
Mal wieder.
Ja, wäre wieder stimmt, das wäre ja das vierte Mal, ja. Ja, aber auch das Gerücht gibt es wohl. Also da ist auch zumindest irgendwas dran. Er scheint bei einigen, wahrscheinlich auch bei Flavio Briatore, hoch im Kurs zu stehen und viele wollen ihn da wieder sehen. Aber ich halte es für ein bisschen unwahrscheinlich, weil Fernando Alonso ja auch er hat sich ja diesem ganzen Aston Martin Projekt verschrieben. Erstens hat er ja schon gesagt, er glaubt weiterhin dran, dass Adrian Newey vernünftiges Auto dahinstellen kann. Jetzt Ungarn sah es auch sehr gut aus. Noch dazu ist er auch abseits von der Formel 1 Brand Ambassador und was weiß ich was. Also hat er sonst noch Positionen. Also da hängt dann gerade so gegen Ende der Karriere probiert man sich ja auch schon mal gut aufzustellen für sein Retirement. Da hängt er auch bei Aston Martin mit drin. Das wird wahrscheinlich gekündigt werden müssen, wenn er denn nochmal das Team wechselt. Also auch das würde ich unter unwahrscheinlich verorten. Aber es war zumindest im Gespräch bei manchen Personen. Und Flavio Briatore ist ja auch bekannt dafür, dass er da wirklich knallhart ist in seinen Entscheidungen. Also ich würde es ihm auch zutrauen, dass er auch wenn andere gute Fahrer wegen irgendwas verfügbar werden, sei es jetzt, was weiß ich, ein Oscar Piastri vielleicht, also auch sehr unwahrscheinlich, aber nur mal angenommen, glaube ich, wäre Flavio Briatore auch der Erste, der Colapinto dann absägen würde, obwohl er auch zu dem ein gutes Verhältnis hat.
Ja, da ist schon was dran. Alpine Richtung Sponsoring, gab es da zuletzt News? Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt.
Stimmt, ja. Dass
nächstes Jahr Gucci mit einsteigt und ordentlich mit den Geldscheinen wedelt, was natürlich Briatore sehr gefallen wird.
Ich bin auf das Autodesign gespannt. Also
das ist so die Sache, da könnte ich mir denken, da wird man doch einige Special Liveries
durchaus mal entwickeln. Ne? Gerade auch als Modebrand, da musst du was bringen, finde ich. Ne? Also da habe ich hohe Erwartungen dann, da will ich was sehen.
Deswegen, das könnte schon amüsant werden und Alpine braucht die Gelder. Alpine will scheinbar doch noch länger in der Formel 1 verweilen, was jedenfalls ihnen gut getan hat, das kann man sagen, ist der Motorenwechsel zu Mercedes.
Ja.
Hat man durchaus profitiert. Und ja, wenn man den Unterschied sieht zu letztem Jahr und jetzt Sechster mit 61 Punkten zur Sommerpause, dann ist das doch eine gute Steigerung. Also von daher kann man da, denke ich, einigermaßen zufrieden sein.
Ja.
Schauen wir mal weiter im Klassement. Platz 7, Haas mit 21 Punkten, Olli Boermann 18 Punkte, Esteban Ocon 3.
Ja. Und da sind wir, glaube ich, auch schon bei beim Hot Seat. Das, also sehe ich momentan als heißesten oder als wackeligsten Sitz in der Formel 1. Und zwar Esteban Ocon. Also vielleicht kurz, Olli Boermann, der ist da relativ safe. Er wird nicht zu Ferrari aufrücken können nächste Saison. Deswegen denke ich mal, wird er bei Haas bleiben, sich da weiter gut entwickeln.
Denke ich auch.
Ja. Aber ja, Esteban Ocon, ja, die Entscheidung soll wohl jetzt irgendwann im Summer Break getroffen werden, hieß es mal. Ist ja dann auch immer eine Frage, ne? Wie laufen die Verhandlungen und so. Ich meine, zwingt ja niemanden dazu, dass das wirklich so schnell getroffen wird jetzt. Aber das hieß es auf jeden Fall, dass im Summer Break eine Entscheidung getroffen werden soll. Ocon würde gerne bei Haas bleiben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da ist ja der Knackpunkt eher auf der Haas-Seite, ob sie Ocon weiter behalten wollen oder
Kevin Magnussen nochmal zurück. Ja,
das wäre was. Aber ja, ob sie sich da umorientieren und nochmal schauen. Sie hatten gesagt, also Ayo Komatsu hatte gesagt, es geht ihm nicht um irgendwelche Academies, es geht ihm nicht um irgendwelche Sponsoren und Gelder, die mitgebracht werden. Er will nach Leistung Fahrer holen. So, was ich prinzipiell cool finde, dass Haas bei diesem Punkt sein kann, ne, dass sie sich das leisten können, dass sie sagen, jetzt geht es uns hier um Leistung. Gutes Zeichen. Ja, aber dann wäre die Frage halt für mich aktuell, wenn man jetzt mit Ocon nicht verlängern will, wen holt man dann? Ne? Also es drängt sich jetzt niemand direkt auf, finde ich.
Ja, auch wenn er jetzt sagt, es geht ihm nicht um Sponsoren oder irgendwie sonst was, ich hätte, wenn man jetzt sagt, man will einen richtig Erfahrenen holen, mit der Gelder mitbringt, hätte ich schon so einen Sergio Perez beispielsweise auf der Agenda, den ich ganz interessant fände,
gegen den jungen Boermann. Aber ich glaube, der wird halt nicht gehen von Cadillac. Oder er wird Cadillac auch nicht gehen lassen.
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein weiterer Punkt. Ne? Ja, aber so sehe ich bei Haas da auch nicht so richtig.
Ja, eine Idee. Vielleicht halt sich aus den Junior Series bedienen, also Leonardo Fornaroli, über den hatten wir auch im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, der ist 2024 Formel 3 Champion geworden, letztes Jahr dann Formel 2 Champion direkt, hat dann, nachdem er vorher zu keiner Driver Academy gehört hat, bei McLaren im Dezember unterschrieben, gehört jetzt quasi zu dem ganzen McLaren Rennstall und gut, McLaren hat kein Cockpit frei, also die haben zwei gute Fahrer und Max Verstappen so ein bisschen im Gespräch, also da wird auf jeden Fall nichts frei werden, so oder so. Der ist wohl aber auch so ein bisschen schon von, also McLaren hat wohl signalisiert, dass sie auch sagen würden, weil sie haben ja kein Junior-Team in der Formel 1, so wie Red Bull oder so ein bisschen waren ja die Ferrari-Fahrer immer bei Haas untergebracht. Ja, also die würden den wohl auch gerne im Haas-Cockpit platzieren, damit er schon Erfahrung sammeln kann.
Wäre wichtig. Ich halte es nämlich auch für sehr problematisch. Drugovic ist für mich so ein Thema, der als Formel-2-Champion dann lange kein Cockpit bekommt. Ne?
Ja, stimmt.
Und irgendwann auch aus diesem Fahrerpool dann automatisch verschwindet, weil er einfach lange keine Rennerfahrung mehr hatte.
Ja. Ne?
Also ich sehe das schon als sehr, sehr sinnvoll an, wenn Fornaroli dann Cockpit möglichst nächstes Jahr bekommt. Ja, und Haas würde sich natürlich anbieten, das stimmt.
Ja, deswegen.
Hat auch dort wenig Druck, wie ich finde, kann sich in Ruhe entwickeln. Haas hat nicht so die riesen Erwartungen.
Ja,
an Berman siehst du es ja gut, einige Überraschungsergebnisse geholt und ja, einfach jeder sagt, Olli Berman ist ein super Fahrer, ne, auch wenn der Haas mal nicht so gut läuft. Also von daher wäre das für einen Fornaroli eigentlich die beste Option.
Ja, also glaube ich auch, wenn McLaren das irgendwie durchgedrückt bekommen würde, wäre glaube ich nicht schlecht für ihn. Aktuell auch dann wieder Ferrari Driver Academy, Rafael Camara ist da wohl auch, Ferrari würde den auch gerne irgendwie versuchen in die Formel 1 zu kriegen, im großen Team aktuell auch nicht, wir haben drüber geredet, Hamilton, Leclerc beide gesetzt für dieses und nächstes Jahr, danach wird Olli Berman wahrscheinlich der nächste sein, der da irgendwie Chancen auf ein Ferrari-Cockpit haben könnte, je nachdem, was so passiert dann. Aber ja, so langfristig will Ferrari auch Rafael Camara in die Formel 1 bringen und muss das auch irgendwo in irgendeinem der kleineren Teams wahrscheinlich erstmal machen. Ja, also ich glaube, das Haas-Cockpit wird so das Interessanteste die nächsten Wochen.
Stimmt, ja. Also ich lege mich ehrlich gesagt fest, ich glaube nicht, dass Ocon die Saison überleben wird.
Oh, die Saison glaube ich schon. Ich glaube aber nächste Saison nicht.
Ja, also mein ich ja, dass er nach der Saison aus der Formel 1 ausscheidet.
Ja, ja stimmt, da gehe ich mit.
Das würde heißen, ja, so wie ich es gesagt habe, dass er innerhalb der Saison schon. Nee, so meine ich das natürlich nicht. Ne? Aber ja, die Saison fährt er noch und dann, vielleicht wissen wir in Zandvoort ja schon mehr, wenn eine Entscheidung getroffen wurde. Können wir sehr, sehr gespannt sein. Und ja, Thema Haas beendet. Gehen wir weiter zu Audi in der Premieren-Saison als Nachfolger von Stake F1. Wie hießen sie zuletzt? Kicksauber.
Kicksauber, ja.
Na, ja. Eigenen Motor entwickelt und ja, wie ich finde, auch aufgrund der letzten drei Rennen, wo man konstant Punkt geholt hat, kann man doch sagen, dass sich Audi so langsam ganz gut etabliert.
Ja, auf jeden Fall.
Zuletzt Hülkenberg endlich die ersten Punkte geholt in Ungarn mit 2. Bortoleto hat schon 10 geholt, somit gesamt 12 Punkte für Audi auf der Konstrukteurswertung Platz 8. Und ja, also ich bin eigentlich relativ positiv gestimmt, was Audi betrifft. Du hast ja auch von der Aktion erzählt. War das sogar in Ungarn, wo die Audi-Fabrik oder so die Mitarbeiter da eine eigene Tribüne
Spa.
Hatten?
In Spa war das.
In Spa war das, ne? Genau, ja. In Spa. Und ja, das ist ganz cool. Da machen sie mittlerweile ganz gute Promo. Das war ja alles so ein bisschen, kam mir so deutsch-behördlich vor am Anfang der Saison. Ne?
Ja, ein bisschen schon, ne?
Aber ja, so langsam kommen sie da auch aus den Hufen, sollten sie auch dringend machen. Und du hattest mir ja ganz interessante Sachen gezeigt, weil Adidas hat ja auch eine Kooperation mit das Audi.
Der Ausstatter, haben, ja.
Ausstatter, die haben tatsächlich eine ganz cooles Merch.
Ja.
Und preislich durchaus erschwinglich. Also das kenne ich aus dem Fußball beispielsweise ganz anders. Da wird nochmal ordentlich was draufgeschlagen. Da ist Audi dann doch relativ, was das Merch angeht, preiswert. Ja, wer weiß, vielleicht wird sich demnächst da auch mal bedient in dem ein oder anderen Shop. Aber jetzt so, glaube ich, für Audi auch gerüchtemäßig Fahrer. Klar, Hülkenberg ist immer mal so das Thema gewesen.
Ja, aber das ist.
Aber da gibt's ja nichts Konkretes. Nee. Und eigentlich hat man ja auch gesagt, man setzt auf Nico. Von daher.
Ja, also ich glaube erstmal Bortoleto, der performt super, der ist klar gesetzt, der ist noch jung, versteht sich ja auch gut mit Hülkenberg und dem ganzen Team. Und Hülkenberg hat ja auch noch Vertrag bis Ende 27, also den müsste man da irgendwie probieren, aus dem Vertrag rauszukegeln und so. Sehe ich keinen Need für. Wenn der Vertrag jetzt auslaufen würde, wäre es vielleicht was anderes, ne? Weil dann muss man ja aktiv über eine Verlängerung nachdenken oder versuchen umzudenken. Aber er hatte ja damals noch mit Kicksauber einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Heißt, ein Jahr jetzt Kicksauber gefahren, Das ist jetzt sein erstes Jahr Audi. Ein Jahr kommt noch. Das heißt ja, bei Audi auch beide gesetzt. Gibt's auch, also klar, irgendwelche Gerüchte gibt's natürlich immer um jeden Fahrer, aber nichts, wo wirklich was dran ist. Deswegen würde ich auch sagen, Hülkenberg und Bortoleto werden auch für nächstes Jahr wahrscheinlich gesetzt sein.
Eben. Dann gehen wir weiter zu Williams, Platz 9 bei den Konstrukteuren, 11 Punkte und ja, enttäuschend.
Ja, das stimmt wohl. Zweimal auf dem Podium gewesen letzte Saison, ne? Also.
Ja. Stimmt.
Das mal so, um das mal in Relation zu setzen, wo die letztes Jahr noch waren. Dieses Jahr zum Testen nicht richtig das Auto fertig gekriegt. Keine gute Saison bisher. Ja.
Was ganz interessant ist, das interne Duell im Qualifying 9-2 für Carlos Sainz, im Rennen dann 6-5, also deutlich knapper. Von den Punkten Sainz 6, Albon 5, also relativ ausgeglichen. Ne? Also sagen Albon teilweise auch enormes Pech gehabt, ne?
Ja.
Ist auch nicht so ganz das zuverlässigste Auto im Grid. Leider, also das kriegt man gar nicht hin. Man war jetzt auch zu den Tests nicht pünktlich ready. Also, ja, und das war wie so eine Art Kettenreaktion, ne?
Ja.
Also Williams wirklich mit Problemen. Und ja, fahrertechnisch ist da so eine Sache. Es gibt auch gewisse Gerüchte um Carlos Sainz. Ist da irgendwas mal offiziell oder zumindest etwas, was man bestätigen könnte?
Ja, also was ich jetzt so aus den Formel-1-Kreisen gelesen und gehört habe, ist, dass es schon so, ja, doch schon so ein bisschen ernstere Gerüchte gibt, ob Carlos Sainz bei Williams denn bleiben will oder nicht. Aber er selbst hat sich dazu nicht so wirklich geäußert. Aber es ist so ein bisschen dieses auch so kettenreaktionsmäßig. Sollte nämlich jetzt zum Beispiel Fernando Alonso sagen, ich gehe jetzt in meinen wohlverdienten Ruhestand, dann wird bei Aston Martin Cockpit frei. Die haben ja sich auch um Carlos Sainz bemüht gehabt, als bevor er dann zu Williams ist, als er bei Ferrari quasi kein Cockpit mehr hatte. Da war ja so Aston Martin, Williams und Audi, oder da noch Sauber, waren da ja so die heißen Kandidaten, die Sainz holen wollten. Audi auch nach 2027 vielleicht denkbar, dass man da vielleicht nochmal versucht, Carlos Sainz sich zu schnappen. Aston Martin, falls Alonso halt das Cockpit aufgibt, glaube ich, wäre auch ein Kandidat, die dann Carlos Sainz garantiert ein Angebot machen werden. Und bei Carlos Sainz hängt so ein bisschen davon ab, er hat eigentlich immer gesagt, er glaubt an James Vowles und dass das ein längeres Programm ist bei Williams und er glaubt da eigentlich dran und will da langfristig Teil sein. Jetzt hat man natürlich diesen Rückschlag diese Saison, das kann so eine Meinung auch mal ändern. Aber ja, lässt sich von außen halt schlecht beurteilen, was so sein Mindset gerade ist. Wenn er jetzt wirklich so ein bisschen die Hoffnung verliert, dann sehe ich das als gar nicht so unrealistisch, dass er dann vielleicht geht, vielleicht nicht zu nächstem Jahr, aber dem Jahr danach. Aber je nachdem, was er so intern sieht, ob die Strukturen stimmen, James Vowles ist eigentlich auch ein sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr guter Teamchef, der so ein langfristiges Projekt aufziehen kann. Und ich würde denken, dass Carlos Sainz da bestimmt auch noch Vertrauen drin hat. Nur weil es jetzt mal eine halbe Saison nicht so gut läuft, wird er nicht sofort das Boot verlassen. Und deswegen glaube ich eigentlich, der wird da auch noch bleiben, auch für nächstes Jahr. Genauso wie Albon. Ich glaube, Albon ist da sowieso gesetzt.
Ich finde halt auch bei Sainz, er bringt meiner Meinung nach aktuell nicht viele Argumente mit für andere Teams. Klar, seine Erfahrung. Aber ich fand ihn jetzt in dieser Saison teilweise ziemlich unreif, ne? Und
ja.
Ich bin eigentlich ein Sainz-Befürworter, ne? Also ich habe ihn ja immer sehr positiv gesehen. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, in den letzten Wochen schießen sich auch einige Medien auf ihn ein. Und eine Story muss ich da erzählen, was Ralf Schumacher erzählt hatte. Weiß man natürlich nicht, ob es wirklich stimmt, ne? Dass sich Sainz beschwert hätte, dass während der Rennen seine Freundin öfter gezeigt wird als seine Überholmanöver. Finde ich halt auch sehr lustig. Ist natürlich ein bisschen als Spaß zu sehen.
Ja,
aber ja. Sollte Carlos vielleicht öfter überholen und dabei blauen Flaggen anders agieren, weil da wird er ja öfters
gezeigt. Ich würde sagen, da wurde er ja gezeigt.
Musste ich ein bisschen schmunzeln. Na. Ja, aber an sich. Ja, Ich glaube, Williams wird ein längerer, anstrengender Weg jetzt. Aber ja, es gibt halt immer nicht nur Gewinner bei 11 Teams.
Eben, ja, so ist es halt.
Deswegen, ja, gehen wir weiter bei dem Wort Gewinner. und zwar zu Aston Martin, Platz 10. Ein Punkt durch Fernando Alonso. Fahrerduell in Punkten, also 1-0 gegenüber Lance Stroll im Qualifying, 9-2 und Rennen 6-2 für Alonso, durch DNFs dann eben eine kleinere Bilanz, ne? Glaube, wenn man ins Ziel gekommen ist, ist hier berücksichtigt. Ja, Aston natürlich, im Prinzip kannst du sagen, bis auf das Ungarn-Wochenende alles geschenkt.
Und Monaco, wo sie Glück hatten und den Punkt bekommen haben.
Stimmt, genau, da war ja der Punkt. Und jetzt ist natürlich so, wir haben es in der Ungarn-Folge auch schon angesprochen, das Chassis-Update hat funktioniert. Mhm. Man war deutlich schneller als vorher. Jetzt zu Zandvoort soll noch das Motoren-Update kommen. Und ich glaube, dann mischen sich die Karten auch nochmal neu, wenn es denn klappt. Aber so natürlich eigentlich eine reine Enttäuschung. Aber man hat jetzt schon wieder so einen Funken Hoffnung. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, wenn das jetzt funktioniert, dass ein Alonso wieder bei Laune ist. Ne? Ja, und ja, auch. Über Lance Stroll brauchen wir jetzt. Das Cockpit ist auch sicher.
Denke auch, ja. also ich glaube auch, dass der einzige Knackpunkt bei Aston Martin ist, blöd gesagt, ob Alonso noch Bock hat nach der Saison auf den ganzen Laden da. Ich denke jetzt, wenn die zweite Hälfte der Saison ein bisschen besser wird und er vielleicht dann auch hier und da nochmal kleine Erfolge mit vielleicht nochmal Punkte abgreifen irgendwo bei einem Chaosrennen oder vielleicht auch aus eigener Kraft, wer weiß, wie gut die Updates dann funktionieren. Ich glaube, dann ist er genug bei Laune gehalten, dass er für nächstes Jahr nochmal zurückkommt bei Aston Martin. Aber ja, also das Karriereende kann nicht mehr weit weg sein eigentlich und sollte die zweite Saisonhälfte auch katastrophal laufen, ich glaube, das hat er auch schon mal öfter so angedeutet in Interviews, dann würde er auch einfach sagen, jetzt reicht's, ja, ist zu Ende. Ich höre jetzt hier auf, Formel 1 zu fahren. Das wird dann wieder andere Sachen in Bewegung setzen, weil dann muss Aston Martin den Cockpit füllen. Ich glaube eigentlich, und ich hoffe es auch für Aston Martin, das funktioniert jetzt in der zweiten Saisonhälfte, Alonso bleibt noch für nächstes Jahr. Und dann alles Weitere muss man danach sehen.
Deswegen. Ja, man könnte meinen, Aston ist am Ende des Feldes in der Konstrukteurswertung. Aber ja, wir haben hier ein neues Team. Frisch dabei, Cadillac. Und ja, man muss natürlich sagen, wir haben denen auch viel Entwicklungszeit zugestanden. Ja, deswegen, das sehe ich ja auch immer noch so.
Ja.
Und dennoch habe ich so ein bisschen den Gedanken, es ist nicht ganz die Entwicklung eingetreten, wie man es sich erhofft hat, weil die vielen DNFs teilweise ja auch konnten Rennen wirklich nicht mal zu einem Bruchteil gefahren werden. Also das sehe ich dann doch ziemlich kritisch, das Ganze. Man hat den Motor von Ferrari, womit man ja eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Aber wenn man alles andere scheinbar nicht gebacken kriegt, ne?
Na.
Ist das schon doch ein bisschen enttäuschend, das Ganze. Kurz noch zu den Fahrern. Qualifying-Duell 6-5 für Sergio Perez. Da hat Bottas zuletzt ordentlich aufgeholt und im Rennen 6-3 für Sergio Perez. Bestes Ergebnis war allerdings von Valtteri Bottas ein 13. Platz in China. Also, ja, grundsätzlich würde ich sagen, 13. Platz, Cadillac, echt stark.
Ja, gut, das kommt auch immer auf die Umstände des Rennens an, finde ich. Ja. Also muss man da, glaube ich, auch noch sehen.
Gab es ja auch einige Ausfälle in dem Rennen. Aber ja, es ist halt, es ist ein neues Team, das darf man nicht vergessen. Wenn wir jetzt in der Zeit um Super Aguri rum oder Caterham, hätte ich gesagt, das ist okay mit so viel DNFs. Aber es ist mir doch ein bisschen viel. Und ja, ich glaube, auch hinter den Erwartungen von Cadillac selbst.
Ja, also genau, ich sehe es eigentlich genauso. Von der Performance des Autos her finde ich das voll okay aktuell. Sie sind jetzt nicht irgendwie 5 Sekunden hinterm Feld oder so. Da gab es auch in der Vergangenheit andere Teams, die da deutlich weiter hinterher gefahren sind. Aber ja, sie müssen diese Zuverlässigkeit in den Griff kriegen, weil das ist halt wirklich, wenn du halt ein Auto hast, was ein Rennen nicht schafft, dann kannst du nichts erreichen. Und du kannst auch keine Daten sammeln. Auch ganz, ganz wichtig, weil im Prinzip fahren die ja dafür auch diese Rennen gerade. Du willst Daten sammeln über eine ganze Renndistanz, damit du das Auto weiterentwickeln kannst. Aber wenn in Runde 4 die Bremsen Feuer fangen, dann sind deine Daten natürlich limitiert, mit denen du das Auto weiterentwickeln kannst. Und du hast halt kein freies Testen mehr in der Formel 1, weshalb du halt dann schon so ein bisschen versuchen musst, das im Rennen zu machen. Und das müssen sie in den Griff kriegen. Wenn sie das jetzt in den Griff kriegen in der zweiten Saisonhälfte, würde ich danach die Saison, auch wenn die mit 0 Punkten ausgehen, würde ich die Saison als Erfolg verbuchen. In der Formel 1 Fuß gefasst. Das wird ein langfristiges Projekt, war von Anfang an jedem bewusst. Die Marke Cadillac etabliert. Ich finde auch passend ins Grid. Also klar, die Fahrer waren eh bekannt, aber ich finde sie auch als Team, ne, fügen sich gut ein. Ist jetzt nicht, also es wirkt nicht wie so 10 Teams plus halt das eine neue, sondern für mich sind die jetzt so im Kopf Teil der Formel 1. Die gehören dazu. Ist auch, glaube ich, nicht gegeben, wenn ein komplett neues Team kommt, dass sie das so gut schaffen. Ja, und ich meine, sie wollen ja dann auch in den nächsten Jahren irgendwann einen eigenen Motor bauen und so weiter. Also das ist ja wirklich auf sehr, sehr langfristig angelegt. Mhm. Genau, und fahrermäßig gab es ja auch immer mal Gerüchte. Allerdings, wenn man jetzt so den Insidern aus dem wirklichen Formel-1-Umfeld mal da schaut, war eigentlich die Meinung, dass beide nächstes Jahr weiterfahren werden für Cadillac tatsächlich. Mhm. Hat mich fast gewundert, aber ich glaube, das sind viele, ja, keine Ahnung, einfach irgendwelche Medienberichte, die sich ja auch sehr viel selbst ausdenken. Aber die Formel-1-Experten im und am Grid sind sich da eigentlich einig, dass Cadillac wohl eher bei beiden Fahrern bleiben sollte. Checo Perez auf jeden Fall. Bottas ist eher noch auf einem wackeligen Stuhl, aber es ist bei Cadillac halt auch nicht so, dass sie da jetzt, sie haben keine Driver Academy, sie sind ein amerikanisches Team, deswegen wollen sie eigentlich einen amerikanischen Fahrer auch irgendwann da ins Cockpit setzen. Colton Herta ist da immer im Gespräch. Sehe ich persönlich überhaupt nicht. Also das ist für mich so dieses, keine Ahnung, das ist ja auch, sehe ich auch ganz viel in so amerikanischen Medien, immer so, ah ja, wenn, keine Ahnung, der Ami Formel 1 fahren würde, der wird Max Verstappen besiegen und sowas. Das ist natürlich alles absoluter Quatsch. Also da muss man halt realistisch sein. IndyCar ist auf dem Level von der Formel 3. Ne? Und wenn man die IndyCar-Fahrer sieht, dann sind das halt teilweise Leute, die vor 15 Jahren aus der Formel 1 geflogen sind.
Richtig, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja. Also ich will jetzt IndyCar nicht irgendwie runterreden und so. Und Mick Schumacher fährt da jetzt auch. Aber da muss man jetzt auch ehrlich sein, er war halt nicht gut genug für die Formel 1. Und deswegen fährt er jetzt IndyCar. Da muss man schon noch mal realistisch sein, weil Colton Herta zum Beispiel wurde jetzt auch in die Formel 2 geschickt. Er galt ja als das Übertalent aus dem IndyCar und den wollen wir in der Formel 1 sehen. Und dann hat Cadillac dann gesagt, der soll jetzt erstmal Formel 2 fahren und sich da beweisen. Da ist er jetzt 16. Also ich glaube, das setzt das Ganze nochmal in Perspektive. So, also in IndyCar oder in nordamerikanischen Rennserien gut zu sein, heißt nicht, dass du wirklich auch in den Formelserien gut bist. Und Formel 3, Formel 2, das ist der Maßstab. Da müssen die Fahrer eigentlich durch, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Klar, Antonelli hat Formel 2 übersprungen einfach oder halb übersprungen. Er hat ja dann dieses eine Jahr. Ich sehe da jetzt niemanden, der sich aufdrängt. Deswegen würde ich glaube ich auch bei Bottas und Perez bleiben und denke eigentlich auch, dass die nächstes Jahr beide am Start sind.
Ich sehe halt auch nicht den Punkt, dass es an beiden Fahrern liegt, ne?
Nee.
Und von daher ist es ja auch immer ein guter Gedanke, Erfahrung zu haben, um eben was zu entwickeln. Und beide haben ja schon einige Teams auch oder einige Erfahrungen durch, sowohl auch im vorderen als auch im hinteren Grid. Von daher, ja, muss man einfach sagen, würde mich auch freuen, wenn beide bleiben, ganz ehrlich. Und da haben sich die Gerüchte ja auch schon, ich glaube, nach 3-4 Rennen so gestreut, ne, von Leuten, die dann direkt gesagt haben, ah, Bottas, nee, der wird schon bald rausgeschmissen und so. Und ja, da muss man dann auch immer ein bisschen auf dem Teppich bleiben, ne. Also, das geht mir auch oft viel zu schnell. Ist ja allgemein im Sport so. Und von daher, ne, ich würde mich freuen auch, wenn beide bleiben. Und es ist ein riesiger Prozess bei Cadillac.
Ja.
Und in dem Sinne würde ich auch sagen, sind wir durch mit unserer kleinen Silly-Season-Analyse. Wir haben uns vorgenommen vor der Folge, ja, wir machen so eine halbe Stunde. Jetzt geht jedes Kapitel eine halbe Stunde. Ja, aber umso schöner für euch, habt da ein bisschen was zu hören. Und ja, ich würde sagen, bis bald, euer Manu.
Und euer Marc.